Willkommen wieder einmal im Funkhaus Auerstraße. Wir haben heute, was haben wir denn? 18. Juni. Ob das die Folge 5 wird, wird sich jetzt noch demnächst zeigen, da wir jetzt in die heiße Phase der Sommerferien treten und einige Sendungen vorzeichnen. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt die nächste Folge wird, die ausgestrahlt wird, also Folge 5. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder mal auf Sendung. Heute geht es um bezahlbares Wohnen in Mülheim. Ich habe drei Gäste hier und alles neue Gesichter und neue Stimmen. Ich fange mal links von mir an. Rodion, möchtest du dich kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Rodion Barkom. Ich bin sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Und in dieser Funktion wollen wir natürlich dann gleich über das Thema Wohnen unterhalten.
Mir gegenüber steht Frank Esser.
Mein Name ist Frank Esser. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Mühlheimer Wohnungsbaugenossenschaft. Und insofern ergibt sich daraus, warum ich hier stehe.
Und zu meiner Rechten, aber nicht politisch.
Zum Glück nicht. Ja, mein Name ist Klaus Konitzka und ich koordiniere zusammen mit dem Rodion das Forum der sozialen Stadt und wir widmen uns als einem der Schwerpunktthemen dem bezahlbaren Wohnraum.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, über dieses äußerst wichtige Thema zu sprechen. Wir haben in Mülheim definitiv ein Bedarf für bezahlbares Wohnen, das lässt sich jetzt schon feststellen, ohne zu viel vorwegzunehmen, obwohl andere Menschen in der Verwaltung es anders sehen. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wer möchte den Hörerinnen und Hörern dazu mal irgendwas sagen? Kloppt euch drum über das Statement.
Also die Situation in Mülheim ist sicher sehr differenziert zu betrachten. Wir hatten jetzt nach etwa anderthalb, zwei Jahren haben wir auf ein Gutachten gewartet, das sozusagen den Bedarf an bezahlbaren Wohnraum ermittelt hat. Hat noch unser alter Sozialdezernent Ulrich Scholten Ulrich Ernst, ja, fängt schon super an.
Kein Ding.
Ulrich Ernst hat das noch in Auftrag gegeben mit der Firma Invest aus Bochum, die das sehr differenziert dargestellt hat. Und wie wir auch wissen, hat das durchaus so länger gedauert in der Veröffentlichung bis zu einer Diskussion, weil es sehr viele Zahlen gibt, sehr viele Fakten und dann sozusagen im politischen Kontext darauf ankommt, diese zu interpretieren. Also wir haben ein ganz großes Zahlenwerk, damit möchte ich die Zuhörer jetzt nicht unbedingt zuballern, aber wo wir einfach sehen, sozusagen von den unterschiedlichen Einkommensstufen über bestimmte Größe von Haushalten wurde sehr genau auf der Mülheimer Ebene geguckt, wie viele Wohnungen sind eigentlich zu viel oder zu wenig. Und wenn wir vom Thema bezahlbarer Wohnraum sprechen, meinen wir natürlich oft auch als Sozialdemokraten letztendlich diejenigen, die ganz sozusagen an der unteren Grenze, das ist der soziale Standard sozusagen in Deutschland leben, beziehungsweise sicherlich auch einen größeren Teil ihres Nettogehaltes für Mieten ausgeben müssen. Hier haben wir zum Beispiel als einen Richtwert 40% gehabt in diesem Gutachten, wo sozusagen deutlich mehr die Menschen ausgeben müssen für bezahlbaren Wohnraum und dann natürlich auch eine Schieflage aus sozialer Sicht geraten. Wiederum gibt es natürlich in höheren Einkommensklassen Menschen, die sich auch Wohnraum leisten können, der deutlich günstiger ist als das, was sie bezahlen können. Und ich sage mal, als Einleitung dazu müssen wir halt jetzt genau in die Zahlen gucken, wo, an welcher Stelle, bis hin auch in die Stadtteile genau, brauchen wir für welche Bevölkerungsgruppen mehr Wohnraum tatsächlich.
Ich würde das ganz gerne mal ergänzen wollen, weil ich so schon nicht der Auffassung bin, sondern auch weiß, dass wir in Mülheim die Mülheimer Probleme nicht alleine gestemmt werden bekommen, sondern ich möchte den Blick auch noch mal ein bisschen auf die Bundesebene lenken, weil wir mit Sicherheit auch Bundes- wie auch Landesforderungen in Anspruch nehmen werden müssen bei der Thematik, wie Rodion gerade schon angesprochen hat. Wir wissen alle, dass die Zeitungen voll davon sind, mit den Berichten zu steigenden Mieten, zu Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und daraus leite ich schon ab, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern eher Handlungsprobleme. Und die Handlungsprobleme setzen genau dort an, wenn man sich anschaut, wo sind die Ursächlichkeiten. Rodion hat gerade schon eine Ursächlichkeit benannt. Allgemein gilt es natürlich auch in der gesamten Republik, dass wir eine Entwicklung zu verzeichnen haben, die ganz stark auseinandergeht, nämlich die Entwicklung von Einkommen und die Entwicklung von Mietpreisen, Mietkosten. Die gehen also richtig weit auseinander. Da tut sich eine Schere auf. Und das in der Tat bewirkt dann die soziale Spaltung, vor der wir stehen. Und die haben wir natürlich in unseren Quartieren, in unseren Stadtteilen zu bewältigen. Deshalb würde ich auch gleich nochmal den Blick von oben drauf werfen wollen.
Da kann ich nochmal direkt ansetzen. Da war ja in der vergangenen Woche nochmal ganz aktuell ein Bericht des Bundesbauministeriums. Wer das nicht weiß, ist ja immer noch Horst Seehofer, unser Minister, in Anführungsstrichen unserer, wo ja auch nochmal ganz genau dargestellt wurde, dass das Problem ja auch bundesweit natürlich sehr akut ist. Also im vergangenen Jahr wurden etwa 27.000 Wohnungen, sogenannt öffentlich gefördert, gebaut. Und der Mieterbund spricht aber eher davon, dass wir eigentlich 80.000 im Jahr brauchen. Und theoretisch, wenn man einfach mal jetzt das Geld nimmt, was zur Verfügung stehen würde, nach einem Förderprogramm, sprich Bund 1,5 Milliarden oder auch NRW mit 1,3 Milliarden, könnte man theoretisch, sage ich mal, auch 100.000 Sozialwohnungen bauen, aber da haben wir letztendlich ein Problem, inwiefern das abgerufen wird oder auch nicht. Und jetzt auch ganz aktuell auf dem Weg von der Arbeit hierhin kam sozusagen auch der Bericht aus Berlin, wo der Senat ja jetzt auch den Mietendeckel beschlossen hat, sprich ab dem 1. Januar werden die Mieten für 5 Jahre nicht steigen, weil da auch sicherlich nochmal in der Großstadt die Situation nochmal verschärft ist. Und da bin ich mal gespannt, die Position, auch der Beschluss ist richtig, aber ob das auch rechtlich alles haltbar ist. Nur wir erkennen natürlich, dass wir in Mülheim, in Berlin, sicher in München auch, aber auch dazwischen überall über das gleiche Problem reden, aber natürlich über auch die landesspezifischen oder die städtespezifischen Situationen dann reden müssen.
Gut, jetzt haben wir so die grobe, ganz, ganz grobe Sicht. Du hattest ja schon angedeutet, Rodian, dass die Zahlen noch viel mehr ausführliche Informationen und dass wir, Klaus, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem haben. Aber jetzt ist natürlich auch mal interessant zu hören, Frank, du als quasi die Betroffener eines einer Wohnungsbaugesellschaft. Wie siehst du diese ganze Thematik ganz kurz?
Die Ausgangslage war ja die, dass darüber strittig diskutiert wurde in der Politik und der Verwaltung, ob wir sozusagen ähnlich wie in den sehr großen Großstädten, auch hier an der Rheinschiene, Düsseldorf und Köln, einen ähnlichen extremen Wohnungsbedarf, ja vielleicht sogar eine Wohnungsnot haben, oder ob der Markt sich im Ruhrgebiet, insbesondere in Mülheim an der Ruhr, ganz anders darstellt. Hier kommt das Gutachten, das von der Verwaltung durch Ulrich Ernst, den damaligen Sozialdezernenten, in Auftrag gegeben wurde, zu einer sehr klaren Aussage. Und insofern, als dass wir in Mülheim an der Ruhr einen qualifizierten Bedarf an preiswerten Wohnungsbau haben, insbesondere öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das Problem, weswegen auch insbesondere hier das Gutachten so lange gebraucht hat, war, dass die Fachleute sehr lange abgewogen haben, und ich war ja in dem Prozess dabei, abgewogen haben, wie bestimmte Spezialitäten in Mülheim behandelt werden sollten. Zum Teil ist dargestellt in statistischen Auswertungen, dass wir einen sogenannten Leerstand haben. Der ist unseres Erachtens, also der Mehrheit der Fachleute, sozusagen rein rechnerisch zu sehen, weil er ist zum einen auf die Stromzählermethode zurückzuführen, die schon seit Jahren nicht mehr funktioniert, solange wie RWE quasi den Strommarkt in Mülheim alleine dargestellt hat, nur funktionierte. Und das zweite auf statistische Hochrechnungen, die unseres Erachtens sehr ungenau sind und solche Effekte wie den Zuzug von Flüchtlingen und dergleichen überhaupt nicht berücksichtigen. Deswegen ist wichtig, auf die anderen Zahlenbeispiele zu gucken, die genau aufzeigen, dass zum Beispiel in dieser Spanne von 4 bis 5 Euro unglaublich viele Menschen sind, die in diesen Markt hineindringen, die nicht in der Lage sind, Mieten da zu bezahlen, die darüber hinausgehen. Und dass auf der anderen Seite diese dann auch Leute verdrängen im Hinblick auf die Wohnflächen, weil wenn sie nicht in der Lage sind, die Miete zu bezahlen, eine höhere Miete für die Fläche, die sie eigentlich benötigen, gehen sie dann hin und drücken natürlich auf den Markt, was etwas kleinere Wohnungen betrifft. Hier würde qualifizierter Neubau, insbesondere im öffentlich geförderten Sektor, erhebliche Verbesserungen bringen, weil dann natürlich sich in diesem Marktsegment auch Entspannungstendenzen zeigen würden und insofern der Markt innerhalb dieser 4 bis 5 Euro deutlich entlastet würde. Da sehe ich den größten Bedarf. Da weiß ich, dass zum Beispiel die Kollegen von der SWB, aber auch unsere Genossenschaft noch einige 100 Wohnungen am Markt sind. Da weiß ich aber, dass viele freie Anbieter in diesem Segment überhaupt nicht mehr unterwegs sind. Nachvollziehbarerweise, weil natürlich der Mietenspiegel auch für Mülheim an der Ruhr für Wohnraum ganz andere Werte vorsieht und die anderen marktwirtschaftlich orientiert völlig normal ihrem Geschäft nachgehen und das an dieser Stelle nicht funktioniert. Und insofern, glaube ich, brauchen wir qualifizierten, öffentlich geförderten Wohnungsbau. Wir haben nicht diesen Druck, den es vielleicht in Düsseldorf, Köln, erst recht nicht in Berlin oder meinetwegen in anderen riesigen Städten in Deutschland gibt, aber wir haben hier einen großen Bedarf und dem müssen wir auch gerecht werden durch entsprechende Wohnungsbauprogramme und den Abruf entsprechender Fördermittel. Da gibt es ja auch entsprechende Vorschläge.
Klaus, an der Stelle kann ich den Fragen nur unterstützen an dieser Aussage, weil die langläufige Aussage bauen, bauen, bauen und nochmal bauen ist nicht, die kann einfach nicht die Lösung sein. Ich denke, dass wir in der Tat richtige Wohnungen am richtigen Ort bauen müssen. Mhm. Das resultiert auch, da kann man auch an den Zahlen ersehen, die gerade schon benannt worden sind. Es gibt so drei Phänomene von dieser Wohnungskrise. Das erste Phänomen ist gerade schon allgemein benannt worden. Wir haben einen Mangel an Wohnraum, für den maximal 30%, ich spreche jetzt bewusst von 30%, nicht von 40% des Einkommens aufgewendet werden müssen. Das hat sich mittlerweile schon verändert, dass 40% und mehr dafür aufgewendet werden muss für den Mietzins. Das ist in der Tat auch das Ergebnis, was die Kreditreform ausgewiesen hat, dass Menschen sich arm mieten, wie Sie das beschrieben haben. Also wenn man 40% und mehr aufwenden muss für den Mietzins, verbleiben ja nur noch maximal beziehungsweise 60% und weniger für den restlichen Lebensunterhalt. Und das wiederum, das ist diese Spirale, die sich da entwickelt hat, führt dazu, dass insbesondere Zwei-Personen-Wohnungen überbelegt werden. Das heißt, um den Mietzins halten zu können, wird da natürlich verdichtet. Da wird der Wohnraum verdichtet, aber, und das führt zu der nächsten Abwärtsspirale, zu der nächsten Eskalationsstufe, hätte ich beinahe gesagt, nämlich auch zu einer Verdichtung im Quartier. Denn der bezahlbare Wohnraum, das wissen wir auch alle, und damit kommen wir dann auf die kommunale Ebene, konzentriert sich auf bestimmte Stadtgebiete, auf bestimmte Quartiere. Und was da passiert, das kennen wir alle, ist die Gefahr der Segregation. Und wenn wir die nicht im Auge behalten, dann tragen wir natürlich nicht nur wissentlich, aber duldend zu weiteren problematischen Verdichtungen in den Stadtteilen zu.
Frank, ja. Ich will einen Effekt ergänzen, weil der spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und ich weiß nicht, ob er schon untersucht wurde. Da hat das Gutachten jetzt wenig mit zu tun. Wir haben allein in Mülheim an der Ruhr, ich will jetzt so schätzen, ich meine so 2,4, 2,5, bestimmt über 2.000 Wohnungen aus der Bindung verloren. Alleine, wenn ich unsere Bestände sehe und die des SWBs. Das war ein Finanzierungseffekt aus den 90er Jahren, wo es eine einheitliche Prolongationsmöglichkeit gab, wo viele Unternehmen von Gebrauch gemacht haben mit größeren Beständen, die aber dazu führte, dass alle öffentlich geförderten Wohnungen, die davon betroffen waren, zwar verlängert wurden, aber mit der Verlängerung auch klar war, dass sie auf einen Schlag zu einem Stichtag, 31.12., aus der Bindung fliegen würden. Das war damals etwas, was jetzt Fachleute diskutiert haben. Da haben wir mal drüber gesprochen, haben wir im Verband drüber gesprochen oder so. Aber es hat keinen weiter interessiert, weil der Wohnungsmarkt einigermaßen entspannt war und in Ordnung. Und jetzt ist das aber so, dass natürlich die, ich will nicht sagen Versäumnis, aber die Effekte von damals natürlich jetzt nur wieder mühselig aufgeholt werden können. Weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu schaffen oder sagen wir mal zweieinhalb. Der eine ist der Ankauf von Belegungsrechten. Der zweite ist, das über Modernisierungsförderung zu erreichen, indem man fördert und sagt, du hast wieder eine Bindung. Und das dritte ist der klassische Neubau. Es ist aber alles im Vergleich natürlich sehr aufwendig und sehr teuer. Wobei man sagen muss, dass fairerweise, was die SPD-Landesregierung betrifft, auch die aktuelle CDU-Landesregierung im Gegensatz zur alten CDU-Landesregierung von Rüttgers, die sich dessen Problem sicher sind, denn die Förderung mit deutlich über 1 Milliarde Euro für NRW, das ist schon in Anführungsstrichen ein Klotz. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Land wie Bayern die Mittel aus dem Bund, die hinzugeschossen wurden, nur dazu benutzt hat, um die eigenen Mittel in den Bereich runterzufahren.
Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass diese 1 Milliarde, die zur Verfügung gestellt werden, plus weitere 500 Millionen, die sind nicht zweckgebunden für die Länder. Das ist meines Erachtens das Problem. Und so gehen alle Länder,
das ist der Effekt in
Bayern, gehen alle Länder damit unterschiedlich um. Eine Thematik, die sich daraus nicht nur daraus ergeben hat, sondern die auch die Länder betrifft, unterschiedliche Herangehensweise, ist auch auf NRW-Ebene wurde, ich weiß nicht, 2005 oder so was, die LEG aufgelöst. Die wurde damals unter Rüttgers verkauft, ich glaube mit einem Erlös von ungefähr 750 Millionen. Die hat heute einen Marktwert von 7 Milliarden, glaube ich, 7 Milliarden Börsenkurs. So, und uns fehlt also in der Tat diese steuerungspolitische Steuerungsmöglichkeit, auf Wohnraum Einfluss zu nehmen, beziehungsweise den gestalten zu können. Und da sehe ich das Land in der Tat in der Verpflichtung. Eine weitere Zahl zum bezahlbaren Wohnraum auf Landesebene. 2016 wurden in NRW 9.300 Wohnungen gefördert. 2018 waren es nur noch 6.150. Das ist ein Rückgang von 34%. Meines Erachtens sind nicht nur ein wohnungspolitisches, vor allen Dingen aber ein sozialpolitisches Desaster, was die Landesregierung sehenden Auges durch die Deregulierung bewirkt hat.
Wie du sagst, die Störung fehlt an der Stelle, Klaus. Und ich meine, wir sehen ja sehr differenzierte Thematik an der Stelle. Und man muss ja sagen, bis 2006 war ja der Bund in der gesamtheitlichen Verantwortung. Und wir sehen natürlich, auf der einen Seite ist es gut, dass die Länder mehr Kompetenzen haben, aber dann kommen eben die unterschiedlichen Konzepte, die unterschiedlichen politischen Ausrichtungen zustande. Und letztendlich sehen wir, und das ist auch völlig egal, welche Farben die Regierung trägt, der Bund, der kürzt ja auch sozusagen die Mittel. Jetzt haben wir 1,5 Milliarden, ab nächstem Jahr sind, glaube ich, 1 Milliarde veranschlagt. Da sehen wir auch, dass nicht nur die Steuerung fehlt, sondern auch das Gefühl der Verantwortung. Weil letztendlich, und damit haben wir ja eingestiegen, ist es ein bundespolitisches Thema oder zumindest ein bundesweites Thema. Und die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir für uns hier auch merkliche Mühlen voran?
Ja. Da sind wir auch schon genau beim nächsten Thema, würde ich sagen, Verantwortung. Wie übernehmen wir als Mülheimer SPD Verantwortung in diesem Bereich?
Das haben wir ja schon zweimal gemacht, glaube ich. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Wir haben entsprechende Anträge im Rat der Stadt gestellt, für den Rat der Stadt, zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Es wurde gerade schon angesprochen, dass daraufhin ein Gutachten erstellt worden ist, was auch 2 Jahre gedauert hat, bis das Licht der Welt erblickte. Aber wenn man mal historisch zurückschaut, haben wir 2017 genau dieses Thema aufgegriffen und haben gesagt, dass wir bezahlbaren Wohnraum in Mülheim benötigen. Das haben wir auch begründet. Interessant ist dabei die Antwort, die damals kam von der Verwaltung, sprich vom Baudezernat. Herr Vermeulen hat dann das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln zitiert in der Antwort, die da lautet, die Politik muss daher keine neuen Programme initiieren und die Wohnungsmärkte stärker regulieren. Die Wohnungsmärkte funktionieren. Die Bautätigkeit zieht als Reaktion auf die gestiegenen Mieten spürbar an, wenn auch verzögert. Und das hast du, Frank, gerade angesprochen und an anderer Stelle auch gesagt. Dieses Defizit, was wir im Moment haben, aktuell, das können wir gar nicht so schnell lösen, wie die Bedarfe da sind. Und so eine Antwort oder diese Antwort dann von der Verwaltung zu bekommen, ich glaube, da muss noch mal ein bisschen nachgebessert werden, beziehungsweise nach unserem nachfolgenden Antrag zum Bündnis für Wohnen muss meines Erachtens in der Tat die Politik ein großes Augenmerk darauf legen, dass sich die Verwaltung nicht weiter in so einer passiven Haltung bewegt.
Und das Problem ist sicherlich, dass da in der Verwaltung auch unterschiedliche Kompetenzen oder Zuständigkeiten herrschen. Es sind ja mindestens ja 2 Fachbereiche, sprich Bauen und Soziales beteiligt, mit unterschiedlichen ja auch Eingreifmöglichkeiten. Und da kommen wir sozusagen schon zu der Pudelskern. Also Conny hat es ja gerade gesagt, also historisch, klar, wir waren diejenigen, die auch das Thema vorangetrieben haben hier. Und zwar zum Zeitpunkt, wo ich glaube, dass wir jetzt noch nicht in allen Medien so en vogue war, jetzt drüber zu sprechen. Das Gutachten ist sicherlich auch ein Ergebnis davon. Da muss dann ja auch zumindest ja, hat die Verwaltung bei uns die Unterstützung eingeholt, dass man das auch machen kann, mit entsprechenden Mitteln auch unterlegt. Und jetzt gilt es natürlich, Fazit rauszuziehen. Was machen wir? Eine Initiative, die wir jetzt gemacht haben, auch nachdrücklich am Beispiel. Wir haben ja gesehen, in Hamburg gibt es ja da schon als Thema, wo mehrere Wohnungsmarktakteure zusammenarbeiten, letztendlich auch dort mit dem Senat, haben wir das Thema Dialog mit den Wohnungsmarktakteuren, also Stichwort Bündnis für Wohnen, forciert. Das ging ja auch aus dem Expertenhearing hervor, das wir ja im März hatten. Und da hatten wir jetzt zufälligerweise jetzt am Vortag dieser Aufnahme, hatten wir Sozialausschuss, wo der Sozialdezernent, der neue Sozialdezernent Marc Buchholz ja gesagt hat, gut, jetzt als Mitteilung, wir haben uns geeinigt, gemeinsam mit Peter Vermeulen, dem Baudezernenten, wir würden jetzt eine Veranstaltung im Frühjahr machen mit dem Schwerpunkt Bauen und eine Veranstaltung im Herbst mit dem Schwerpunkt Soziales. Also ich sag mal vom Gefühl her, darüber müssen wir nochmal diskutieren, wollen wir natürlich eine regelmäßige und auch eine intensive Berichterstattung zu dem Thema. Weil ich sag mal, wir reden immer wieder mal auf unseren Initiativen über bezahlbaren Wohnraum oder Wohnraumpolitik, aber von der Verwaltung selbst kommt dann sozusagen jetzt die Antwort, okay, wir interpretieren euren Beschluss so, dass wir euch zweimal im Jahr informieren, was wir so alles machen. Das ist mir ein bisschen zu wenig, denn wir müssen ja in der Tat dann am Ende bei jedem einzelnen Projekt oder bei jedem einzelnen Bebauungsplan ja auch gucken, okay, was wollen wir eigentlich an der Stelle? Nehmen wir das Thema bezahlbarer Wohnraum eben ernst oder nicht? Da ist ein schönes Beispiel aus der vorletzten Woche, wo es ja, da steht ja jetzt der Frank hier, kann er vielleicht sowas sagen. Wir haben das Thema Lindgrens Bebauung geht, was zwar noch ein Stück in der Zukunft liegt, aber sozusagen vom MWB selbst ja schon der Hinweis kam, naja, wir würden durchaus schon überlegen, eine 30%-Quote an öffentlich geförderten Wohnraum dort zu schaffen. Und der Baudezernent sagt, naja, könnt ihr machen, ist schön, wenn ihr wollt, aber im Prinzip gar nicht notwendig. Das ist natürlich eine komische Darstellung, bzw. eine komische Position. Da werden wir nochmal ordentlich in die Diskussion reingehen müssen. Und im Prinzip geht es genau darum, bei jedem einzelnen Bebauung, die wir jetzt haben, eben verschiedene Aspekte, zu denen ich gleich noch komme, auch zu berücksichtigen.
Bevor Frank da jetzt direkt folgt, nur kurze Information am Rande für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drin sind. Die Namen Buchholz und Vermeulen sind gefallen. Das sind beides Dezernenten von der CDU. Bis zum 31.03. dieses Jahres war der Sozialdezernent dieser Stadt noch sozialdemokratisch, erwähnter Ulrich Ernst. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir bis auf den Kämmerer und den Oberbürgermeister im Bereich der Verwaltung niemanden aus unserer Partei haben, besonders in diesen zwei wichtigen Bereichen Planung und Soziales. Und Lindgens, auch das ist gerade gefallen, die ehemalige Lederfabrik an der Ruhr. Für all diejenigen, die das vielleicht nicht wissen. Mülheimer kennen das natürlich. So,
soll ich mal kurz. Vielleicht grundsätzlich, also Politik zu machen ist Aufgabe von Politik und ja nicht so von Verwaltung. Also ist die Aufgabe des Rates der Stadt und natürlich in erster Linie der Sozialdemokratie, hier im Bereich der Wohnungspolitik, wie das ja auch schon mit den Anträgen schon geschehen ist, den Weg in die richtige Richtung zu weisen. Das ist ja auch diskutiert worden, geschehen mit dem Hearing aufgrund des Gutachtens, das im Februar diesen Jahres stattgefunden hat und in dem die Experten sehr klar gesagt haben, das, was ich einstiegs schon gesagt habe, dass wir einen qualifizierten Bedarf an preiswerten Wohnungen haben. Und das war auch einhellige Meinung. Und nicht zuletzt da, vor diesem Hintergrund, hat der Verbandsdirektor Alexander Richter des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen gesagt, dass er gerne hier zur Verfügung stehen würde, um ein solches Bündnis zu initiieren, wie es in anderen Städten auch schon funktioniert. Die Problemlage ist die, dass die Überschlüsselzuweisung des Landes über die NRW-Bank zugewiesenen öffentlichen Mittel für Mülheim an der Ruhr da an der Stelle nicht ausreichend sind. Mit zwei kleineren Maßnahmen, wie sie regelmäßig von SWB oder uns durchgeführt werden, ist es so, dass im Prinzip die Mittel dann schon nahezu abgefrühstückt sind oder abgefrühstückt sind. Andere machen das ja auch. Aber die Bereitschaft des Landes für gute Konzepte, insbesondere Gemeinschaftsunternehmungen, die Bereitschaft da ist, zusätzliche Mittel für sinnvolle und gute Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Und da meines Erachtens ist der Ansatz, auch für Mülheim eben zusätzliche und entsprechende Mittel zu generieren. Eines davon könnte natürlich ein Teil dessen sein, was wir auf dem Lindgens-Areal planen, wo wir gemeinsam mit über die SMW, mit unserem Partner der Sparkasse, ja jetzt den Wettbewerb hatten, wo ein Büro aus Dortmund gewonnen hat, Rauscher Heinzer, glaube ich, aus Dortmund gewonnen hat und es ermöglichen würde, die Schaffung von etwa bis zu 300 und mehr Wohnungen. Das ist mehr als ursprünglich vorgesehen war. Was bedeuten würde, dass wenn ausreichend Mittel und der politische Wille insgesamt dasteht, auch viel im Bereich des preiswerten und des öffentlich geförderten Wohnungsbaus getan werden könnte. Denn ein solches Wohnquartier zeichnet sich immer dafür über aus, wofür auch unsere Genossenschaft steht, für alle Bevölkerungsgruppen was zu tun und eben auch in attraktiven Lagen natürlich Effekte durch hohe Mieten und höhere Mieten zu haben, die dann eben helfen, preiswerten Wohnungsbau an anderer Stelle innerhalb dieses Quartiers zu machen, so dass man mit kleinen Wohnquartieren innerhalb des großen Quartiers hier Sinnvolles für Mülheim an der Ruhr schaffen könnte.
Da sehe ich in der Tat auch einen guten Ansatzpunkt im Sinne von Lösungen. Das heißt, die Handlungsoptionen liegen meines Erachtens wirklich darin, bei dieser Themen- und Problemstellung, dass insbesondere öffentliche Wohnungsunternehmen wie auch natürlich auch besonders Genossenschaften weiter gefördert werden. Das heißt, dass die Angebotsseite weiter subventioniert werden muss. Auf die Subventionsseite der Mieter komme ich gleich noch. Und ich denke, und da ist die Bundes- wie auch Landespolitik gefragt, und ich bin nicht ganz so optimistisch, Frank, wie ich das gerade zumindest gehört habe, insbesondere den öffentlichen Wohnungsunternehmen wie auch den Genossenschaften, den müssen meines Erachtens wesentlich mehr lukrative Abschreibungsmöglichkeiten eröffnet werden, wie auch sogar niedrige Steuersätze. Ich weiß, dass das natürlich ein politisches Vorhaben ist, aber das ist für mich eine Forderung, um dieser Thematik begegnen zu können. Denn das wirkt sich alles, das weißt du besser als ich, wirkt sich alles auf die Mietpreisgestaltung aus. Und es gibt noch eine weitere Lösungsmöglichkeit, das ist die Subvention auf der Mieterseite, sprich eine Erhöhung des Wohngeldes könnte vorgenommen werden, wie auch natürlich eine Erhöhung oder jährliche Anpassung der Kosten der Unterkunft. Allerdings ist das wieder auch nur ein Werkeln an den Symptomen, nicht an den Ursachen, sodass ich in der Tat im Sinne von Lösung eine größere Förderung der öffentlichen Wohnungsunternehmen wie auch der Genossenschaften mir politisch wünschen würde.
Und das hat eine Menge Themen angesprochen, wo die Frage ist, wer macht es am Ende? Und da sind natürlich auch viele bundespolitische Kompetenzen. Wir werden das jetzt noch im Sozialausschuss Kosten der Unterkunft beziehungsweise auch zusätzlich die Heiz- und Nebenkosten, die ja, korrigiere mich, Conny, aber ich glaube, Kosten der Unterkunft 5,65 Euro pro Quadratmeter zahlt das Sozialamt ungefähr. Dazu kommt ein 1,93 Euro an Nebenkosten. Das ist so, muss man einfach für sich im Hinterkopf behalten, wenn man dann am Ende über Bebauung reden, was eigentlich sozusagen am Ende das Sozialamt auch bereit ist, Menschen, die auch an der Armutsgrenze leben, zu zahlen.
Und nicht nur bereit ist, zahlen muss.
Zahlen muss, richtig. Und dann kommen wir zum Beispiel zu Aspekten. Es gibt ja auch sehr gute, und da greife ich jetzt mal den Aspekt der Quartiersentwicklung auf, um mal zu gucken im Sinne von Lösungen. Also wir haben ja auch gute Beispiele, ob das jetzt nun im Dünten ist oder die Gartenhöfe in Saan oder jetzt ganz aktuell der SVB wird ja auch in Heißen beim Eichbaum ja auch ein komplettes Quartier ja sanieren, energetisch sanieren. Da kommen wir eben zu den Punkten. Wir wollen ja nicht nur sozusagen bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern kommen natürlich auch die ganzen Modernisierungsaspekte dazu. Und dann haben wir auch plötzlich aber eine Kaltmiete von 8 oder 9 Euro, genauso wie auch bei Neubauten, wo wir sagen, okay, auch das sind wichtige politische Themen, Forderungen, die wir nach vorne treiben müssen. Aber die kommen natürlich auch ein Stück weit sozusagen ins Gehege mit den sozialpolitischen Maßnahmen. Und da will ich jetzt nochmal zum Aspekt Quartiersentwicklung sagen. Das kam ja auch im Gutachten schön auf einer Karte dargestellt. Also wir haben eine stark überdurchschnittliche Nachfrage in der Innenstadt vor allem. Ja, also dort Menschen, die sozusagen bezahlbaren Wohnraum suchen. Auf der anderen Seite ein stark überdurchschnittliches Angebot in der Peripherie. Saan, Heißen, sehen wir ein Stück Holthausen, wo also ganz viel gebaut wird und viel Angebot herrscht. Und da will ich jetzt mal den Bogen spannen auch zu anderen sozialpolitischen Themen, die wir haben. Also wir diskutieren auch viel über Kinder-, Erwerbs- oder Altersarmut.
Ja, nehmen dazu noch nicht so viel vorweg.
Ich will nur sagen, wenn wir immer darüber diskutieren, dass in der Innenstadt sich die Armen natürlich ansiedeln und wir ein bildungs- und sozialpolitisches Projekt nach dem nächsten aufbauen. Da muss man natürlich die Frage stellen, was machen wir eigentlich städtebaupolitisch, um das mal zusammenzudenken und zu gucken, dass wir genau da eben ansetzen, Quartiere eben nicht homogen gestalten, sondern da verschiedene Bevölkerungsgruppen fördern und auch aktiv ansiedeln wollen.
Wie es so schön heißt, ich habe in dieser Runde zwei Wortmeldungen.
Ich will nur einen Satz sagen, weil das geht ganz schnell. Da, wo die Bedarfe dort dargestellt sind, sollten sie aber nicht befriedigt werden. Weil das ist die Chance, über die Wohnungsbaupolitik auch natürlich Quartiere und Entwicklungen zu steuern. Denn wir sehen schon deutlich, dass wir eine schwierige Entwicklung in vielen Teilen von Eppinghofen haben, die in die Innenstadt hineinzieht, die auch etwas mit der Entwicklung der Innenstadt zu tun hat. Und wenn wir preiswerten Wohnraum schaffen, dann haben wir darüber die Möglichkeit, auch solche Ströme zu steuern, davon bin ich zumindest überzeugt, und zu beeinflussen und in die richtige Richtung zu bringen, beziehungsweise vernünftig und schlau über das Stadtgebiet zu verteilen.
Genau, was ich vielleicht nochmal sagen darf. Also wenn wir den preiswerten Wohnraum nur in der Innenstadt Eppinghofen bauen, dann wird sich natürlich auch sozialpolitisch nichts ändern.
Das meinte ich vorhin auch mit der Aussage bauen, bauen, bauen. Alleine hilft nicht, sondern wir müssen an der richtigen Stelle die richtigen Wohnungen bauen. Weil wir haben ja gesehen, es gibt Bedarfe für ganz bestimmte, ich will nicht sagen Zielgruppen, aber für ganz bestimmte Familien und Konstellationen. Und ich habe mir mal angeschaut, das ist ganz interessant, den Wohnungsmarktsteckbrief 2017, der ist auch von der Stadt jetzt veröffentlicht worden und der weist aus, wie viel gebundenen Mietpreis Wohnungen wir in Mülheim haben. Das sind 4.800, das sind 5,1% aller Wohneinheiten. Und die, und jetzt komme ich auf das Sozialräume, sind höchst unterschiedlich verteilt. In Altstadt 1 gibt es 1.010 gebundene Wohneinheiten, also das sind 8,5%. Altstadt 2, Eppinghofen, verändert sich schon 5,8%. Aber ich glaube, keiner kommt drauf, wo der geringste Wohnungsbestand ist von gebundenem Wohnpreis. Das ist irgendwie in Broich mit 1,8%. Und Frank
durchaus überraschend.
Kann das nur unterstützen, was der Frank gesagt hat. Darin liegen in der Tat unsere Steuerungsmöglichkeiten, dass wir der Gefahr der Segregation entgegensteuern müssen, entgegenwirken. Wir müssen eine Durchmischung herstellen. Und das können wir in der Tat nur, meines Erachtens können wir das nur verwirklichen, wenn die öffentlichen oder die Genossenschaften, die öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, wie die Genossenschaften gezielt dort reingehen und gezielt dafür gefördert werden. Das werden Private nämlich nicht machen.
Und nochmal, wie ich das Beispiel bräuchte, um bei Lindgrens hinzugucken, sage ich nochmal.
Ja, Männer 3%.
Wir nähern uns schon der 30-Minuten-Marke schon wieder. Das geht immer sehr schnell rum. Das Thema ist komplex. Trotzdem die übliche Frage, die man an dieser Stelle stellen sollte. Was machen wir als SPD jetzt weiter? Wir haben schon viel gemacht, aber was ist jetzt der Fahrplan für die Zukunft? Was werden wir jetzt noch daraus lernen?
Also aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte, die wir beachten müssen. Wir haben jetzt natürlich auch sozusagen dieses Bündnis für Wohnen auf den Weg gebracht, wo sozusagen die Wirtschaft auch nochmal unter sich guckt, sich mehr versucht abzusprechen und mit der Verwaltung, welche Strategien entwickelt können. Wir als Politik, wir müssen einerseits auf ganz Mülheim bezogen bestimmte Grundsätze haben. Das sage ich ganz klar, wo wir bei jedem Bebauungsplan gucken, ist es sinnvoll, ist es möglich, öffentlich geförderten Wohnraum dort zu platzieren oder nicht. Das ist ja immer so diese 30%-Quote, wie sie ja zum Beispiel in Essen ja grundsätzlich herrscht, ja immer in der Diskussion. Muss dann gucken, was umsetzbar ist oder nicht. Dann natürlich gucken, wie entwickeln wir gesamte Quartiere, wie entwickeln wir auch, hier steht das so schön, als Leitprojekte, beziehungsweise wenn wir letztendlich auch ein Grundstück verkaufen, ja, dann verkaufen wir es ja oftmals für den Höchstpreis. Und da geht es darum, genau hinzugucken, diese sozialpolitischen Konzepte auch näher zu beleuchten, ja, als Beispiel altersgerecht, inklusiv, integrativ, generationenübergreifend, was wir zum Beispiel auch am Fünterweg dort gekriegt haben. Also es gilt wirklich, bei jedem einzelnen Projekt hinzuschauen und dann eben, das ist der zweite Aspekt, in jedem Quartier genau hinzugucken, ja, was wollen wir vor Ort eigentlich erreichen.
Ja, Frank. Wenn wir ein Bündnis für Wohnen haben, dann darf das kein Lippenbekenntnis bleiben, sondern das muss konkret umgesetzt werden. Und eigentlich besitzt die Stadt dafür und auch die Politik und die Stadt als Verwaltung optimale Voraussetzungen. Sie hat ein sehr gut funktionierendes, großes eigenes Wohnungsunternehmen. Sie hat Einfluss auf die Wohnungsgenossenschaft, die ich auch vertrete, die viele Projekte gemeinsam mit der Stadt gemacht hat. Sie hat gute Beziehungen zu allen anderen Wohnungsmarktakteuren und damit die Voraussetzungen, sozusagen die Akteure auch an einen Tisch zu holen und zu überlegen, wie man gemeinsam den notwendigen Wohnungsbau in den nächsten Jahren schaffen kann und wie man über gemeinsame Projekte eben erreicht, dass auch für Mülheim notwendige Mittel, zusätzliche Mittel durch das Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt werden. Das muss sein und nicht nur sozusagen darüber zu diskutieren. Das ist eingefordert, glaube ich, durch die Anträge der SPD. Und der nächste Schritt muss sein, dass ein solches Bündnis gegründet wird und der übernächste, dass dann konkret daran gearbeitet wird und in die Umsetzung gegangen wird.
Bei diesem Bündnis, und das möchte ich euch als Beteiligter am Bündnis gerne mit auf den Weg geben, ist es enorm wichtig, einen ganzheitlichen Blick auf die Themenstellung zu haben. Also nicht nur einen sektoralen Blick oder einen bereichsbezogenen Blick, sondern bereichsübergreifend. Wenn wir das nicht miteinander verbinden, das Soziale mit dem Stadtpolitischen, also auch Stadtentwicklung im Sinne von Quartiersentwicklung betreiben, ich glaube, dann hätte das Bündnis seinen Sinn verfehlt. Das wird eine ganz wichtige Aufgabe sein, darauf zu achten, diesen Zusammenhang darzustellen und das nicht nur aus Verwaltungssicht, denn da bin ich als ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter schon ein bisschen skeptisch, wie das umgesetzt wird oder ich weiß, wie die Verwaltung sich verhält. Und da denke ich, da wird eine große Aufgabe gerade von uns Sozialdemokraten sein, darauf ein Augenmerk zu legen und das mit Nachdruck auch einzufordern.
Nochmal kurz zum Schluss, Rodion.
Genau, ich will nur zum Abschied nochmal sozusagen ein bisschen auch augenzwinkernde politische Aussage tätigen. Also auch in diesem Hearing hat CDU-Dezernent Vermollen sinngemäß gesagt, naja, wenn wir für die Reichen oder die Wohlhabenden sozusagen mehr Wohnraum bauen, dann können ja diejenigen, wo die ja den Wohnraum besetzen, nachrücken. Sag ich ganz klar, in Mülheim gibt es 15.400 Haushalte unterhalb der Armutsgrenze und 2.370 Haushalte, da übersteigt die Wohnkostenbelastung deren Nettovermögen mehr als 40%. Und das sind die Menschen, die brauchen uns, die brauchen bezahlbaren Wohnraum. Für alle anderen ist es schön. Auch da müssen wir hingucken, aber das sind die Menschen, die uns brauchen und das ist mir als Sozialdemokrat wichtig, nochmal zu betonen.
Jetzt duellieren wir uns hier im
Schlusswort. Nein, gar nicht duellieren. Ich wollte das nur unterstreichen. Die Zahlen sind sogar noch gravierender, Rodion. Wir haben 10.000 Leistungsempfänger, Haushaltsgemeinschaften im SGB II.
Fest steht, es ist ein Thema, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Wir werden es mit Sicherheit nochmal in Zukunft, je nachdem wann, in einer weiteren Folge unseres Podcasts behandeln. Ihr seid alle drei natürlich herzlich willkommen. Klaus und Rodion sehe ich in der nächsten Woche schon wieder. Dann ein kleiner Teaser, geht es um das Thema Hilfe für Kinder bzw. Kinderarmutbekämpfung. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten noch viele spannende Themen, sei es nochmal den ÖPNV. Es gibt seit dem letzten Podcast einige sehr interessante Entwicklungen. Wir werden ins Theater gehen, höchstwahrscheinlich. Wir werden uns mit der Arbeit der Bezirksvertretung auseinandersetzen. Also es gibt sehr, sehr viel zu hören. Ich bedanke mich bei jedem, der die Folgen regelmäßig abruft. Ich hoffe auf Kritik, Anregungen. Bedanke mich nochmal bei Rodion, Frank und Klaus.
Vielen Dank für den Moderationsfan.
Ja, das ist mein Job. Ja, und allen, die uns gehört haben, einen schönen Abend, Tag, eine gute Heimfahrt, eine gute Fahrt zur Arbeit. Bis zum nächsten Mal.